Herzlich willkommen beim Antrommecast. Da sind wir wieder und wir haben jetzt schon die erste Hälfte der ersten Staffel durchgeackert. Hallo Yvonne.
Hallo.
Ja, irgendwie schnell ging's, gell?
Ja, definitiv. Ich glaube, es ist eins meiner Lieblingswörter.
Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Hälfte haben wir jetzt schon durch der ersten Staffel. Irgendwie, also wir sind auch schon wirklich ein paar Monate jetzt dran und die Zeit ist wie im Fluge vergangen gefühlt. Haben wir gestern erst angefangen und die Kinderfolge haben wir auch erst besprochen.
Ja, das stimmt. Aber passend zur Hälfte, zur zweiten Hälfte ist das auch tatsächlich die zweite Folge, an die ich mich noch so mit richtig vielen Details erinnern konnte. Die Pilotfolge und die Folge.
Ja, dann erzähl auch unseren Zuhörenden auch gleich, wieso das so ist.
Falls deine Vermutung ist, dass es am Gaststar liegt, tatsächlich nicht nur. Aber ja, Q beehrt uns heute.
Genau, in Form von John Delancey. Und ja, wir werden dem mal auf den Grund gehen heute, ob die Folge mit ihm so richtig wirkt, wie sie wirken sollte.
Genau, aber ja, du hast recht, auch er hat einen Eindruck bei mir hinterlassen. Er und mich, aber dazu komme ich später.
Genau. Ja, willst du uns wieder ein bisschen was zum zur Produktion sagen?
Ja, also der Titel der heutigen Folge ist Durchs Auge mitten ins Herz, im Original The Pearls That Were His Eye. Und dieser Titel, ja, das sind gleich mehrere Anspielungen. Einerseits haben wir mal wieder den guten William Shakespeare, The Tempest, Akt 1, Szene 2. Es kommt aber auch vor in Wasteland bzw. das Wüste Land von T.S. Eliot. Und zwar einmal im ersten Teil The Burial of the Dead und auch im zweiten Teil A Game of Chess. Die Folge wurde ausgestrahlt am 22.01.2001 und in Deutschland dann am 7.11.2001.
Und die Autoren waren, das ist ein sehr merkwürdiger Name.
Ja.
Also ich tue mich sehr schwer mit diesem Namen, den auszusprechen. Spricht man es auf Englisch oder spricht man es auf Deutsch aus? Das war mir so ein bisschen rätselhaft. Also die Frau heißt offenbar Teli Anfare, auf Deutsch ausgesprochen. Auf Englisch würde ich mir jetzt nicht wagen, weil sonst mache ich mir einen Knoten in die Zunge.
Nee, meine einzige Vermutung wäre, dass Teli vielleicht Silly ausgesprochen wird, aber keine Ahnung. Deswegen habe ich das auch gewissentlich mal nicht gesagt. Und gehofft, du sagst was dazu. Genau, und der Regisseur war David Winnick.
Genau, lässt sich ein bisschen besser aussprechen. Naja, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch ein bisschen viel Flash irgendwie im Auge gehabt. Also, ich weiß nicht, irgendjemand, der den Namen dort sich ausgesucht hat. Ja, skurril. Gut, lass uns mit der Folge beginnen, würde ich sagen. Du hast vermutlich das Zitat der Woche wieder dabei.
Genau. Reichtum ist zu wertvoll, um ihn den Reichen zu überlassen. Das ist ein calderanisches Sprichwort mit unbekannten Verfasser.
Kurz darauf sehen wir auch, wie immer eigentlich, zu Beginn die Andromeda von links nach rechts fliegen. Und ja, dann sind wir auch schon auf der Brücke von der Andromeda und irgendwie sehen alle ein bisschen gelangweilt aus, bis der Captain reinkommt und dann ruft Trance, glaube ich, irgendwie alle hier Captain an Deck und salutiert. Also das sehen wir jetzt zum ersten Mal.
Romy ruft das, glaube ich. Also es ist ein bisschen verwirrend, weil ich finde, Trance schon irgendwie so halb vorher aufgesprungen ist. Aber ich meine, es ist Romy, weil sie entschuldigt sich ja später noch dafür, dass das passiert ist. Irgendwie sind ja die Routinen oder ein paar von den Funktionen im Eimer.
Okay, oh, gut. Kann sein. Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall ist man hier unterwegs zur Eldorado-Raumstation, denn man braucht offenbar mal wieder dringend Ersatzteile.
Weil mal wieder den Eindruck, also was heißt den Eindruck, aber ich habe an der Stelle gesagt, okay, das ist ja nicht das erste Mal, aber irgendwie frage ich mich, wie das so die letzten Male gelaufen ist, weil wir werden ja später noch so ein bisschen erfahren, dass das alles nicht ganz so einfach werden wird. Oder relativ gleich.
Ja, genau. Offenbar will man hier auch irgendwie, Romy hat offenbar auch Probleme.
Ja, ein Solarsturm, wo habe ich es mir denn hingeschrieben? Ein Solarsturm der Stufe 7, genau. Der ist auf dem Weg dahin. Richtig. Und deswegen sollten sie sich auch schnell beeilen. Ja, Baker freut sich ja erstmal, Mensch, Zivilisation. Es gibt Sport, Nachrichten und das Wetter. Das Wetter freut sich Tier im Übrigen auch. Das macht Trance total hibbelig, die sie ihm sofort was über, ich glaube, es sind Cumulonimbus-Wolken erzählen will. Tier ist genervt, weil eigentlich geht's ihm ja nur darum, dass der Sonnensturm kommt. und er wissen will.
Tier ist immer genervt.
Ja, ich weiß. Ich glaube, besonders wenn der Flummi ankommt, der Lila. Aber ja.
Ja, heute sind aber zumindest mal alle wieder da.
Genau. Harper freut sich auch auf Eldo, wie er die Station Eldorado nennt, weil da gibt's Martinis, Mikrochips und Mädchen. Wen wundert's?
Ja, gut, ist halt Harper. Ja.
Und ja, Nachrichten gibt's ja auch. Wir erfahren von einer Firmenfusion im Transportbereich, was natürlich besonders Baker, aber auch Harper interessiert. Transgalactic und Quantum Express wollen fusionieren und das würde zu einem Monopol führen. Ja, und wir erfahren halt noch, dass die Firma von einem Typen namens Sam Prophet passenderweise geführt wird. Ja.
Ja, der Name klang irgendwie schon direkt irgendwie total falsch irgendwie.
Also, ich weiß Findest nicht. Du also falsch jetzt?
Ich weiß nicht. Das ist doch so ein Name. Ich weiß, wie soll man den beschreiben? Sam Prophet. Also, der Name kann so kommt man ja nicht.
Ja, so ein typischer Telling-Name.
Ja. Ja, so ein Börsenmaklername irgendwie so ein könnte auch aus irgendeiner Quizshow irgendwo sein, aus den 80er Jahren.
Ja, das stimmt. Was ich dann auch nett finde, Harper sagt, Boss, ich habe eine Nachricht für dich. Hattest du auch den Eindruck, dass ihn Dylan auch erwartungsvoll erstmal angeguckt hat und sich gefragt hat, hä, was für eine 3 Jahre alte Nachricht für mich?
Ja, fand ich auch spannend, ja.
Aber die Nachricht ist natürlich für Baker.
Genau. Die Nachricht ist für Baker und dort sieht man offenbar einen relativ alten Bekannten, sowohl für Baker als auch für uns.
Genau. Und zwar handelt es sich um Onkel Sid, auch bekannt als John DeLancey, was den Schauspieler betrifft. Ja, Onkel Sid war ein ehemaliger Geschäftspartner von Bakers Vater Ignatius. Heute ist der Tag der schwierigen Namen. Und ja, er sieht ziemlich abgeranzt aus. Es ist eine Videonachricht und er bittet sie um Hilfe und meint, dass ihr Vater ihr ja auch noch einen Gefallen schuldet und er würde den halt gerne als Mitglied der Valentine-Familie einfordern. Man hört da noch im Hintergrund ein Klopfen an der Tür. Sid wird ja, ich sag mal, so ein bisschen unruhig und dann ist die Nachricht an sich auch schon zu Ende. Und wir gehen in den Vorspann. Außer du möchtest noch was ergänzen.
Nö, hast du alles sehr schön erzählt. John DeLancey, wie ging's dir, als du ihn das erste Mal hier gesehen hast?
Damals oder als ich es jetzt wieder gesehen habe?
Ja, damals, als du es noch ganz unbefangen an die Folge rangegangen bist.
Ja, da fragst du die alte Frau was. Nein, ich weiß es natürlich nicht mehr genau, aber ich bin mir relativ sicher, ich dachte, hä? Oh, okay. Ich guck mal. Also, ich kann mich ja auch noch dunkel erinnern, dass ich bei manchen Folgen von Andromeda jetzt so, war. Aber die habe ich bestimmt geguckt, allein weil ich gedacht habe, cool, John DeLancey. Und wahrscheinlich habe ich damals eher gedacht, cool, Q. Weil ich es damals
genau,
nicht so...
Genau, man wartet eigentlich so die ganze Zeit drauf, dass irgendwie mit dem Finger schnippst und irgendwas Komisches macht.
Genau. Ja, was Komisches macht er ja auch. Aber andere Dinge. Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, andere Dinge. Ob das so funktioniert, werden wir gleich mal irgendwie erarbeiten. Gut, nach dem Vorspann sehen wir Baker auch direkt an Bord der Maru, denn die will direkt dahin fliegen. Und ja, was heißt dir, unser Onkel Captain, der will, der mag das nicht so gerne und der will sie irgendwie ein bisschen aufhalten. Auch, mit fadenscheinigen Gründen.
Ja, genau. Wegen des Sonnensturms. Und wegen der Nachricht, die 3 Jahre alt sei und wahrscheinlich schon vollkommen erledigt ist. Ja, außerdem brauchen sie die Maru für die Fracht. Und Baker meint dann, ja, sollen sie einen Fighter nehmen? Und den dann meint irgendwie so, ja, dafür sind die nicht gedacht. Ja, okay, doch, aber es wäre ihm halt lieber mit der Maru. Und Baker meint, naja, wenn sie nicht gehen soll, soll das sagen. Was er tut, das bringt nur nicht so viel. Aber ich finde, es wird auch klar, was sein wahrer Grund ist. Ich kann ihn auch nachvollziehen, wenn ich mir den Rest der Crew angucke und die Tatsache, dass Dylan schon 300 Jahre nicht mehr mit Händlern gesprochen hat. Ja, ich hätte jeden gehen lassen, außer Baker.
Ja, Tier ist da, glaube ich, nicht der optimale Kandidat. Für Rev vermutlich auch nicht so richtig und Harper, nur gut, ja.
Ja, und den Flummi. Was sehr liebevoll gemeint ist, ja. Ja, wahrscheinlich laufen sie bei Rev alle weg. Aber in der Szene erwähnt Beka auch etwas, was wir wiederholt in der Folge hören werden. Und zwar, ihr Vater hat immer zu ihr gesagt, mein Eigenfleisch und Blut. Wie gesagt, dieser Satz wird uns noch an ein paar Stellen in der Folge begegnen. Beka hat jetzt 5 Tage Zeit, bis der Solarsturm da ist. Den wartet auf sie und wünscht ihr Glück. Und dann sehen wir jetzt die Andromeda im All und die Maru, die losfliegt.
Genau. Und dann sehen wir Beka, also scheinbar ist ein bisschen Zeit vergangen, denn Beka kommt jetzt aus dem hinteren Bereich der Maru schon wieder nach vorne gelaufen, wo sie eigentlich eben schon stand. Und auf dem Weg fällt ihr so im Augenwinkel etwas Merkwürdiges von der Decke Hängendes auf.
Sehr schön. Ich habe mich gefragt, hat sie jetzt was gehört oder hat sie ihn wahrgenommen? Ja, da hängt so was Seltsames, Lilanes, so ein dickes Kabel, ach nee, ein Schwanz. Wir denken uns jetzt vielleicht dasselbe wie sie. Also ich habe an dem im Moment auch gedacht, so, oh, ist verlockend, man könnte dran ziehen. Sie zieht auch mal kräftig dran. Ich bin mir nicht sicher. Trent schreit ja au, lässt sie sich nach unten fallen oder fällt sie runter? Das war für mich nicht ganz klar. Hast du es ein bisschen besser gesehen?
Es sah für mich aus, als hätte sie dran gezogen und sie fällt dann tatsächlich nach unten. So habe ich es wahrgenommen. Ja. Ja, fand ich aber witzig danach, denn offenbar hat Dylan sie ein bisschen angestiftet, indirekt mitzukommen. Erst sollte wohl Rev mitkommen, das hätte ich vielleicht auch ganz lustig gefunden im weiteren Verlauf, aber offenbar hat sie sich dann an Bord geschlichen und ja, begleitet jetzt.
Genau. Ich finde es ja auch nett. Beka denkt ja, Dylan hat sie geschickt. Sie hört aber schon gar nicht mehr weiter zu, während sie das halt erzählt mit Rev und ja, und dann sagt sie ja, machen wir uns da, Beka so, ja, was auch immer. Ich habe eh nicht zugehört.
Ja, genau. Ich habe kein Wort verstanden, was du gerade gesagt hast. Die ist irgendwie in ihren Unterlagen vertieft. Ich
glaube, das hat sie eigentlich auch gar nicht erinnert. Ja. Dann haben wir einen von unseren geliebten Szenen wechseln und sind auf dem Kommandodeck und Dylan hat den Brief von Trance gefunden. Er soll sich keine Sorgen machen. Sie passt auf Beka auf. Und was macht Dylan sich jetzt natürlich? Sorgen.
Genau. Naja, es wird ja noch lustiger. Auf jeden Fall Harper macht jetzt eine Bestandsaufnahme von Dingen, die er von dieser Station da unbedingt braucht.
Ja, Tier hört sich das an und sagt dann, ja, das denkt er sich auch, aber sie brauchen außerdem noch Waffen und zählt dann halt seine Waffenliste auf. Das Problem ist nur, die brauchen viele schöne Sachen, aber was haben sie nicht?
Nee, deswegen hat Dylan ja jetzt einen wunderbaren Einfall. Der will nämlich hier einen Kleinanzeigenmarkt machen. Also der tut jetzt hier eBay-Kleinanzeigen in der Zukunft, möchte er veranstalten. Und ja, will einen Flohmarkt auf dem Schiff organisieren.
Aber wir haben jetzt gar nicht gesagt, was sie nicht haben.
Ja, kein Cent Geld. Ja.
Oder um den zu zitieren, ja, wir haben schon Geld, aber ist nicht mehr gültig.
Ja, genau.
Vielleicht kann man ja das Geld als Antiquität verkaufen. Ich fürchte nur nicht. Ja. Harper wollte das Problem ja anders lösen, aber warum auch immer fanden Rev und Dylan das nicht so gut.
Nö, der wollte gerne alles einfach stehlen. Das ist typisch Harper. Ja, irgendwie bewegt er sich immer auf merkwürdigen Pfaden. In allen Bereichen.
Er kennt nichts anderes. Beka hatte wahrscheinlich gesagt, ja, wir fliegen dann ganz schnell los, hast du recht, mach einfach. Genau.
Gut, dann sind wir auch auf dem Planeten. Man sieht noch so eine kleine Szene, wie so ein kleines Schiffchen auf diesem Planeten landet. Dann stehen auch verschiedene riesige animierte Gebäude rum, die alle ein bisschen schlecht aussehen.
Und wir sehen.
Oder fandest du die gut?
Nee, aber also wir sehen entweder dann noch viel Smog oder Wolken.
Ja, richtig, genau.
Aber ja, es sieht.
Erinnert mich auch ein bisschen an eine Doctor Who-Folge, die ich gestern gesehen habe.
Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Welche du wahrscheinlich meinst. Also nicht welche tatsächlich, aber ich kann mich an sowas in der Art erinnern.
Ja, okay. Ja, war so ein bisschen Verkehrschaos in der Folge.
Ach, ich glaube, es gab einen Stau und Katzen.
Ja, es gab Kätzchen und Omis, die gestrickt haben.
Aber nochmal kurz zur Stadt. Ich finde vor allen Dingen gleich, es sieht auch sehr dreckig und nass aus.
Ja, das sieht man auch kurz darauf schon, denn hier Trance und Beka sind jetzt gelandet und da habe ich mich was gefragt. Die laufen ja durch so einen langen Gang. Mhm. Der ist dir vermutlich aufgefallen. Und welcher Idiot hängt eigentlich immer diese Lampen auf Augenhöhe von hinten auf, die einem irgendwie direkt ins Auge strahlen?
Naja, es, ich, Ich überlege gerade, da mir die Lampe nicht aufgefallen ist, hast du, du meinst aber wirklich, die sind für die Szene gemeint, da hat nicht jemand den Scheinwerfer doof hingehängt?
Nö, das ist, also die laufen okay. durch diese Röhre, durch diesen Tunnel und hinten, geradeaus, hinter dem Tunnel, geradeaus an der Wand hängt eine Lampe, die geradeaus durch diesen Tunnel durchstrahlt. Aber wenn man jetzt die andere Richtung durchgeht, blendet da, einen diese dumme Lampe total.
Nein, und deswegen frage ich ja nach, denn ist dir nicht aufgefallen, welches Accessoire eigentlich jeder oder fast jeder auf diesem Planeten scheinbar trägt?
Ja, Sonnenbrillen. Oder so eigenartig aussehende.
Ja, Schweißerbrillen oder Taucherbrillen. Technomäßige Sonnenbrillen sind da auch. Ja. Ja, jetzt weißt du warum. Es hat nichts mit Flash zu tun. Das ist wegen der scheiß blendenden Lampen.
Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee, diese Lampen so aufzuhängen. Genau, aber wir machen ja jetzt auch relativ schnell Begegnungen mit ein paar zwielichtigen Gestalten, nenne ich sie mal. Die tragen ja alle so komische Brillen und einer rempelt Beke an und ja, der zieht ja, glaube ich, die Brille auch aus und hat dann so ganz so zombie-mäßige Augen.
Ja, ja.
Und dann erfährt man ja, dass das eben diese Droge Flash ist, die das verursacht.
Ja, die sind so weiß mit so wirklich, ich sag mal, Stecknagel-Kopf-großen Pupillen nur noch. Herzallerliebst, wie das aussieht. Ja.
Es sieht vor allem sehr nach Kontaktlinse aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man das.
Aber direkt. Soll ich dir noch was zu den Kontaktlinsen sagen, weil das nicht nur Kontaktlinsen sind. Sag's unter den mir. Kontaktlinsen ist auch noch Milch. Boah.
Okay.
Ja. Später, wenn wir Flash sehen, ist auch das Milch.
Ja, das steht hier in der Trivia tatsächlich drin, dass die Droge Flash zum ersten Mal vorkommt. Die Darstellung, als Darstellung verwendete man Milch.
Genau, und in dem, also ich gucke ja immer in zwei Wikis zu Andromeda, und siehst du, ich wollte hier nochmal den einen Link geben. Und in dem einen steht halt auch drin, dass der Effekt in den Augen halt mit Kontaktlinsen und Milch gemacht wird.
Okay, stelle ich mir sehr unangenehm im Auge vor.
Ja, vor allen Dingen frage ich mich, ob das nicht auch ein bisschen gefährlich ist, aber also so.
Ja, meinen Bakterien und sowas.
Ja. Ja.
Vor allem, wenn man Frischmilch nimmt, direkt von der Kuh, frisch aus dem Euter ins Auge. Ja, ich weiß nicht.
Toll, jetzt muss ich an das denken, was ich vorhin gelesen habe, wo irgendwie jemand schrieb, ja, und gebt euch das, ihr Milchtrinker. Es darf in Milch Eiter sein.
Okay, gehen wir weiter. Also Beka und
ich trinke tapfer Haferdrink im Kaffee gerade. Bin gerade sehr froh darüber.
Man sucht jetzt hier weiter nach dieser Adresse, die man von diesem Sid Barry genannt bekommen hat. Und dort ist aber nichts mehr. Es ist nur noch so eine Rumpelkammer, da liegt nur noch irgendwie Müll rum.
Ja, ist jetzt leider schade, weil jetzt sind sie da allein auf diesem Schrottplaneten und haben absolut keinen Anhaltspunkt. Was ich noch kurz zu Flash sagen wollte, Baker erklärt das ja nochmal, weil Trance versteht halt nicht, warum man seinen eigenen Körper vergiften kann. Und Baker meint halt, ja, sie würde das falsch sehen, weil Flash sei ein synaptischer Verstärker und macht einen schneller und besser und stärker. Und ich dachte so, macht einen jetzt aber auch nicht geiler.
Vor allem wird man dazu verdammt, diese albernen Brillen anzuziehen.
Ja, unzüchtig genau. zu sein.
Genau. Zurück an Bord der Andromeda. Hier bereitet man jetzt den Flohmarkt vor. Und scheinbar hat man jetzt alles Mögliche aus allen Quartieren der ehemaligen Besatzung hier zusammengekratzt. Zumindest ein bisschen was davon. Und das ist ja auch ein schönes Indiz auf die letzte Folge, denn dort hat man ja schon Kleidung irgendwie offenbar aus sämtlichen Ecken rausgekramt.
Ich habe mich gefragt, na, behalten sie noch ein bisschen Festkleidung für Beka und Harper und so?
Genau. Dylan möchte ja auch nicht alles hergeben, vor allem keine Sportgeräte.
Ja, oder wie Tier sie nennt, Spielzeuge. Aber ich kann tatsächlich auch Dylans Argument echt verstehen. Tier nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Klar ist für ihn Sport jetzt nicht dasselbe wie Kämpfen, aber das Argument von Dylan ist ja, dass die Crew in Bewegung bleiben soll. Also vernünftig ist es schon. Und er droht außerdem jeden, der seinen Basketballkorb anfasst.
Ja, genau. Obwohl die Begründung, ich kann mir jetzt Harper nicht vorstellen, dass er da auf irgendwo im hydroponischen Garten rumläuft und Fußball spielt.
Naja, wenn da hinter dir Dylan mit der Kampflanze steht, Da rennst du ganz, ganz schnell. Nicht, dass der noch von hinten Manndeckung damit macht.
Oder ein paar leicht bekleidete Damen für Harper. Oh. Ich glaube, dann würde er auch spielen.
Oh Gott, warum habe ich jetzt ein Bild von diesen Hafenspielerinnen und Reika vor Augen? Schnell weg damit.
Okay, schnell weiter, ja.
Ja, Ralph erzählt uns noch über den Händler. Das ist eine Rasse, zu der der gehört, die Shishin sind und die sollen angeblich ihre eigenen Kinder fressen.
Ja, genau. Das ist offenbar ein recht diebisches Volk. Das habe ich auch in der Trivia erst nachgelesen und die bekommt man, glaube ich, hier ja zum ersten Mal auch zu sehen gleich.
Und Romy. Romy möchte sich auch von Dingen nicht trennen. Und zwar das Porzellan des Fun-Botschafters. Das muss ihr ja Harper regelrecht aus den, was heißt regelrecht? Harper muss es ihr aus den Fingern reißen. Es hat sowas von, du musstest mir aus meinen kalten, toten Fingern. Nee, so weit geht's dann nicht, aber ja.
Ja, genau. Naja.
Aber ich muss auch gestehen, ich konnte es auch nicht ganz nachvollziehen, warum ausgerechnet Romy an solchen Dingen hängt. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann überlege, das ist ja auch alles für Romy.
Ja, eben. Alles ein bisschen merkwürdig. Später gibt's noch so eine ganz kuriose Szene, die mal wieder mit den Robotern oder Androiden zu tun hat, aber dazu später mehr.
Und was wir auch nicht verkaufen, sind so ein paar persönliche Dinge, zu denen auf jeden Fall ein Bild von einem Crewmember und seiner Freundin oder Frau ist, das möchte Dylan jetzt auch nicht, dass es verkauft.
Naja, gut, er hängt da irgendwie schon dran und auch an einen seinen Erinnerungen offenbar mit seiner alten Crew. Oh gut, ist schon okay.
Ja.
Ja, gut. Zurück auf den Planeten wieder, auf dem Baker und Trance noch immer unterwegs sind und die werden jetzt wieder von diesen drei Typen von eben irgendwie.
Nee, ich glaube, das sind diesmal tatsächlich andere. Also es sind die, die wir später öfters treffen werden, aber es sind, meine ich, nicht dieselben wie davor. Ich glaube, die sind auch gar nicht auf Flash.
Ach so, aber okay. Die tragen auch diese Brillen, ja, aber
da sind halt okay. Die Lampen.
Ja, genau. Na, auf jeden Fall darf Baker die jetzt relativ schnell vermöbeln, denn die werden ein bisschen aufmüpfig, aufdringlich und treten auch Trance auf den Schwanz.
Kurzes Trivia. Trance sagt dann so, tritt nicht auf meinen Schwanz. Aber das stammt eigentlich von Laura Bertram. Und ich habe mich ja gefragt, ob so, ich finde, sie wirkt so ein bisschen giftig, auch wenn sie den Schwanz so wegnimmt. Und ich habe mich so gedacht, ja, scheinbar hat Laura Bertram nicht gerade lustig geguckt, als der Typ auf den Schwanz getreten ist.
Kann sein. Naja, Baker darf die jetzt auf jeden Fall vermöbeln und das ist auch problemlos möglich irgendwie. Also die haben da irgendwie keinen Bock mehr und gehen erstmal stiften.
Ah, aber der eine Typ sagt ihnen ja noch, wo sie Sid finden können.
Genau, die anderen zwei sind glaube ich weg und der letzte verrät dann, wo der zu finden ist und da fliegt man dann auch relativ schnell mit dem Taxi hin.
Genau, und dann wechseln wir auch schon die Szene eben und sind dann in einem Büro bei Transgalactic, ja, wo es sogar echtes Holz gibt, wie Trance begeistert feststellt. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in der Pilotfolge mit den Bäumen. Das war ja schon mal sowas Besonderes, wobei das ja die Bäume waren, die für den Sauerstoff auf der Andromeda sorgen. Aber scheinbar sind Bäume und Holz generell rar gesät. Und dann taucht ja Sid auch schon auf.
Genau. Oh, Onkel Sid, da bist du ja. Und der ist erstmal sehr überrascht, was die überhaupt da tut.
Und dass sie blond ist.
Genau. Und kurz darauf, ja, Baker sagt, glaube ich, irgendwie, was, du arbeitest für diesen Sam Prophet? Und der so, nö, ich bin Sam Prophet.
Ja, man sieht dann auch ein schönes, großes Gemälde im Hintergrund.
Ja, das ist vorher vermutlich auch noch nicht aufgefallen, als sie sich schon umgeguckt haben. Das wäre das vermutlich direkt aufgefallen. Naja, auf jeden Fall bekommen die beiden jetzt so eine Art Quartier, beziehungsweise so ein Luxus-Penthouse zugeteilt. Und ja, hier habe ich mir eine Frage aufgetan. Also Baker wusste scheinbar ja kein bisschen davon, dass Sid Barry jetzt dieser Sam Prophet ist. Ja, aber sie liest doch immer Nachrichten und alles. Ist da niemals ein Foto von diesem Geschäftsführer irgendwo veröffentlicht gewesen?
Naja, es ist ja durchaus möglich. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das ohne jetzt Werbung machen zu wollen Aldi war oder irgendeine andere Firma. Es gibt auch in Deutschland eine große Discounter oder Supermarktkette oder irgendein Hersteller von irgendwas. Und da gibt's halt auch tatsächlich kaum Bilder, weil die sich halt rar gemacht haben und einfach für ihre Sicherheit nicht fotografiert werden können. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Oder zum Beispiel Walter Mörs. Es war ja auch keiner, wie Walter Mörs aussieht. Also okay, nicht keiner, aber also der Autor, da war mir auch gar nicht so bewusst, dass mir letztes Jahr da immer so bewusst geworden, da weiß man halt auch nicht, wie da aussieht. Also es ist ja durchaus möglich, dass man dafür sorgt, dass nichts an die Öffentlichkeit kommt. Und vielleicht ist das so ein Sicherheitsding. Ja, und da, sag mal, BK ist ja nicht nur an Nachrichten interessiert, sie arbeitet ja auch im selben Bereich wie Sam Prophet, aber ich denke mal, so als kleiner Fisch weißt du dann auch gar nicht unbedingt, wie der große Boss von Transgalactic aussieht.
Ja gut, das kaufe ich. Das ergibt Sinn. Auf jeden Fall sollen die sich jetzt hier ein bisschen entspannen und runterkommen und dann kommt auch so ein Typ mit so einem Massagetisch irgendwie rein und das findet Trans erstmal total geil.
Ja, ja, also die möchte auch unbedingt massiert werden und ja, er soll doch bitte mit dem Schwanz anfangen.
Ja, genau. Aber Becker ist auch irgendwie ein bisschen mies drauf. Sie vertraut dem ganzen Gedöns hier noch nicht so richtig. Das kristallisiert sich auch so ein bisschen raus. Ja.
Ja. Aber Trans ist übrigens auch von Schokolade begeistert. Also eigentlich ist Trans irgendwie ein Großteil der Folge von allem Möglichen begeistert. Von Cocktails mit Schirmchen, von Schokolade, von Holz, von Masse.
Von der Badewanne.
Ja, wobei ich glaube, das war so eine Ausrede, aber ja, ich glaube auch das fand sie toll. Ja. Da hast du recht. Ja. Aber ja, wie du sagst, das ist. Sie vertraut ihm nicht. Zwischendrin hast du so das Gefühl, na, vielleicht glaubt es ihm doch, aber dann ist er wieder so, Und man merkt ja nicht, ob Prophet ihr vertraut oder nicht vertraut, beziehungsweise Sid. Aber ich glaube auch, er merkt ganz deutlich, dass sie ihm kein Deut traut. Oder er ist einfach nur paranoid.
Ja, ich habe natürlich ein Problem mit der Schauspielerwahl indirekt, denn man weiß, wenn man so einen Schauspieler engagiert, dann steckt da natürlich mehr dahinter als hier der liebe Onkel Sid. Also ich hatte da schon so ein paar Schwierigkeiten mit und auch, ja, gut, kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Gut, dann gehen wir ja auch schon wieder zurück an Bord der Andromeda und dort sieht man jetzt, glaube ich, einen von diesen Chitchen. Und die sehen nicht so niedlich aus, wie der Name es vermuten lässt.
Hast du an einen plüschigen Chinchilla gedacht?
Ja, vom Name her, wer weiß. Irgendwas Pelziges, Süßes irgendwie.
Es hat eher sowas Ixiges, Froschiges, Glitschiges.
Genau, es sieht aus wie so, der hat auch ganz eklige Zähne, so ganz kleine spitze Zähne, die so ein bisschen Richtung, ich weiß nicht, an was erinnern die mich? Kennst du diese kleinen süßen Aliens aus Galaxy Quest? Genau, so sehen diese Zähne aus.
Ja, ja. Die haben auch so einen runden Kopf passenderweise wie die Shishin.
Genau, also so an das haben die mich ein bisschen erinnert. Aber
das war lustig.
Ja, das war lustig.
Es war auch lustig. Ich habe gerade verkrampft überlegt, an was es dich erinnert haben könnte und hatte dann so ein Alien im Kopf, das ich nicht zuordnen könnte. Und dann fingst du an zu reden und dann macht es so in meinem Kopf so Galaxy Quest.
Sehr schön. Gedankenübertragung.
Ja.
Ja, aber genau so sehen die so ein bisschen aus. Also nur noch ein bisschen hässlicher, die Zähne so ein bisschen und ja. Auf jeden Fall sehen die auch ein bisschen verschlagen aus. Also ich hätte mir auch jetzt den Gerentex hier gut vorstellen können an der Stelle, beziehungsweise die Spezies von ihm.
Das stimmt. Ja, und Dylan und er haben ja auch so ein bisschen so eine interessante Unterhaltung, weil, also erstmal will er irgendwas kaufen und fragt, ich glaube, ob das irgendein Metall ist, aber im Endeffekt ist es halt nur Plastik und er meint so, ja, schade, wäre mehr wert gewesen und Dylan so, ja, das gilt auch hierfür, hätte niemand die Brennstoffzellen ausgebaut. Naja, das war der Lehrling, das ist, ach, ja.
Ja, den sehen wir aber irgendwie nie, gell?
Nee.
Der imaginäre Lehrling.
Dylan meint dann auch, naja, das ist ja besser, wenn wir uns die Sachen angucken, die er verpackt hat. Also, der Shishin, dessen Name ich mir nicht merken konnte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, der hat so ein bisschen komischen Namen. Ich habe mir jetzt
irgendwas
auch nicht
mit aufgeschrieben. G, glaube ich.
Ja, genau.
Oh doch, ja, ich habe ihn gefunden. Grask.
Grask. Okay, ja, krass ist der auch, aber ja. Naja, das war's dann auch schon wieder. Wir gehen wieder zurück zu Beka und Trance und die trinken, also Trance sitzt am Tisch und genießt gerade Orangensaft offenbar und ganz besonderer soll das so sein. Und
ja, wahrscheinlich frisch gepresst.
Genau. Und Beka hat sich offenbar die Haare gewaschen, denn die kommt auch mit dem Handtuch irgendwie aus dem Badezimmer.
Ja, das stimmt. Ich muss übrigens mal kurz was loswerden, weil ich sonst anfange zu lachen. Ich habe das Transkript, was ich offen habe, hochgeschoben, damit ich weiß, wie Graska ist. Und dann ist mir aufgefallen, bevor du zur Penthouse-Szene gegangen bist, dass die Szene im engen, also im Transkript anfängt mit A Lipless Alien.
Oh, alles klar.
So, ja, jetzt geht's mir besser. Ja.
Genau, wie gesagt, die genießen Orangensaft und allerlei Leckereien, die dort auf dem Tisch liegen.
Und Trenz meint noch, ey, das ist hier sogar besser als auf der Andromeda.
Genau, wie gesagt, das ist offenbar ein relativ besonderer Orangensaft und Sid bzw. Sam Profit steht dann auch im Türrahmen, den hat offenbar auch keiner reinkommen sehen, obwohl der fast mitten im Raum steht, also schon ein paar Meter im Raum.
Ich glaube, man hört auch die Tür und die reden weiter und dann einmal sieht man Sid und ich so, ja.
Ja, genau. Und ja, Trance macht sich relativ schnell dünn, wieder zurück in die Badewanne. Was meint das? Das ist das, was du eben meinst, mit vielleicht einer Ausrede. Und dann sprechen Sid und Beka mal unter vier Augen ein bisschen.
An der Stelle will Sid dann auch wissen, warum sie eigentlich hier ist. Und tut so, als wenn er sich nicht erinnern könnte. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, er hat sich bloß nicht erinnert. Er wollte nicht nochmal nachhorchen, weil er ihr nicht geglaubt hat.
Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig und scheinbar ist es auch ein ganz merkwürdiger Zeitpunkt, dass die jetzt genau in dem Zeitpunkt dort auftaucht und also die vertrauen sich einander kein bisschen.
Nee, was ich an der Szene interessant finde, er bedauert ja, meint er, dass er nicht zur Beerdigung kommen konnte und Beka meint, ja, es war sowieso keine richtige Beerdigung, sie haben ihn irgendwie aus der Ladeluke rausgeschossen und so. Aber hat sie nicht, als ihr Bruder da war, ihm vorgehalten, dass er nicht bei der Beerdigung war? Naja, es gab ja keine.
Ja, alles ein bisschen
ja, zu viel. Ich weiß, was sie meinte, aber ich an der Stelle habe ich nicht gefragt, hat sie jetzt bei Rafe übertrieben oder hat hier bloß der Auto nicht aufgepasst?
Ich denke Letzteres. Ja, es klang in der Folge mit Bekas Bruder nach einer irgendwie einer normalen Beerdigung und hier haben sie einfach aus der Luftschleuse rausgeblasen. So, wie sie es erzählt.
Ja.
Ja, interessant. Nee, auf jeden Fall ein Fehler. Also, dort hat man nicht aufgepasst.
Sid will dann auch noch wissen, hat ihr Vater vielleicht vor seinem Tod noch irgendwas über ihn erzählt? Oder vielleicht hat er ihm irgendwas hinterlassen? Ja, da ist Beka dann mal wieder skeptisch. Und sie meint, sie wüsste nichts davon, aber sie wird halt mal nachsehen. Und Sid meint, naja, er wird sich auch revanchieren und ihr dafür auch 10 Millionen Guilders geben. Und sie soll ihm aber die Daten bitte ungeöffnet geben und dann wird BK ja noch mal skeptischer.
Ist das die Stelle hier schon, wo Sid hier BK diese komische CD gibt und sich austoben soll oder kommt das in der nächsten Szene?
Nee, das ist da schon. Er sagt dann, sie soll sich entspannen und dann gibt er ihr halt so eine große bunte Scheibe mit so einem Loch in der Mitte. Es sieht so ein bisschen aus wie die Las Vegas Variante des Geldes von letzter Folge mit der Wette um Tier.
Genau.
Halt in Größe.
Ja, genau, so sieht's aus und das funkelt wie aus der Disco irgendwo.
Vielleicht ist es eine Kreditkarte oder manchmal hat man ja so in Filmen und Serien auch, wenn du so den um nochmal auf Las Vegas zu kommen, hat der Casino-Besitzer, der dir dann so einen Riesenchip mit, keine Ahnung, $10,000 oder so gibt. Also irgendwie, ja.
Ja,
jedenfalls, genau. Ja, hat er ihr scheinbar, einigen wir uns mal einfach mal auf seine Kreditkarte gegeben.
Genau, so habe ich das auch verstanden. Auf jeden Fall scheinen die sich jetzt dort mit austoben zu dürfen. Ja, gut, Sid verlässt den Raum, wir verlassen den Planeten und gehen an Bord der Andromeda wieder und hier ist Harper jetzt am Rumbasteln und der hat jetzt offenbar hier an der Andromeda irgendwas repariert, also offenbar sieht das auch, man sieht es Romy auch an, dass sich irgendwas verändert, die sagt ja auch, ja, so wäre ein bisschen besser.
Ja, es ist auch irgendwie so, als wenn sie so ein Auto einweist, so, ah, noch ein Stück nach links oder ein Stück nach da, irgendwie sowas sagt sie ja.
Genau. Rev bewundert mal wieder diese Naturschauspiel, beziehungsweise dieses wunderbare Teil dort draußen und Tier ist mal wieder sehr begeistert davon, dass er wieder irgendwelche hässlichen Sachen als gut einstuft.
Ja, vor allem nicht hässliche Sachen, sondern irgendwie so, ja, Sachen, die einen umbringen wollen. Und ja, genau. Er meint dann halt so, der Sturm hat keine bösen Intentionen. Und ich weiß ja, was er damit hinaus will, weil der will ja nichts. Er hat kein Bewusstsein, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht, was Tier meint. Manchmal sollte Rev, so gerne ich ihn habe, die Sachen nicht so wörtlich nehmen.
Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch eine Anspielung wieder auf diese Szene mit dem schwarzen Loch, bei der Erde, also Rev, das schwarze Loch vor ein paar Folgen ja auch schon so bestaunt hat.
Tier will ja noch wissen, ob sie dem Sturm noch ausweichen können. Und Harper meint, ja, wenn der Neutrinumdämpfer funktioniert. Und passenderweise macht's dann putsch, Romy fällt um und der Neutrinumdämpfer ist im Arsch.
Ist dir aufgefallen, wie Romy umfällt?
Wie so ein Stein?
Nee, also so erst, relativ die verdreht gerade. So ganz merkwürdig die Augen erst. So,
ach so, das meinst du, ja, okay. Das
sieht total albern aus, irgendwie, als würde ein Androide seine Augen verdrehen, wenn er irgendwie Energie verliert und umfällt.
Ja, das soll wahrscheinlich so darstellen, so fuff, fuff, hoch, runter, Daten weg, bumm.
Ja, sieht auf
jeden aber Fall ja, es war irgendwie aus, so, okay.
Naja, das war's dann auch schon wieder an Bord der Andromeda. Wir gehen wieder zurück und dort ist jetzt Party im Gange. Zumindest sehen nur Baker und Trance irgendwie nach Party aus. Alle anderen sehen aus, als wären die irgendwo in so einem Schlägerkneipe, irgendwo in so einer Rockerkneipe gelandet. Die haben alle diesen komischen Brillen an und auch so, weiß nicht, so komische T-Shirts ohne Arme und die sehen alle so nach Schlägertrupp aus.
Ja, und da stechen, wie du gesagt hast, die beiden schon raus. Und wie ich finde, auch ihre bunten Einkaufstüten, die beiden waren nämlich erstmal shoppen.
Genau, während Trance shoppen auch einen Cocktail in der Hand trägt.
Ja. Vom Shoppen in den Nachtclub.
Ja, die haben ja alle so düstere Kleidung dort an diesem Club. Außer einer ist dir aufgefallen.
Bin ich mir gerade nicht sicher. Helf mir auf die Sprünge.
Einer hat zwar auch so eine Sonnenbrille an, aber dann so ein rot, fast schon ins Pink übergehende Oberteil an und eine rote, pinke Mütze.
Das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie es wahrscheinlich wahrgenommen hat, aber ich sehe es jetzt gerade nicht vor mir, weil irgendwie irgendwas in der Szene hat mich nämlich auf jeden Fall irritiert an irgendwelchen Leuten da, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Ja, es ist auf jeden Fall eine spezielle Szene.
Ja. Also Baker hätte da auch vollkommen perfekt reinpassen können, hätte sie sich nicht vorher umgezogen.
Ja, die hat so was ganz so blau kariert, irgendwie so einen merkwürdigen Fummel irgendwie an und eine komische Halskette. Oder hat sie die immer an? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall fiel die erst da mit auf, mit dem Outfit.
Die ist mir, ich weiß gar nicht, ob die mir vielleicht kurz aufgefallen ist, weil sie hat sich, ich habe sie nicht behalten. Mir sind später ihre Ringe aufgefallen.
Ah, okay, weil das Halsband sieht auch aus wie so ein bisschen so ein Hundehalsband.
ganz dunkel, ja. Ich glaube, es hat mich auch so ein bisschen an diese, auch wenn es anders war, an diese Tattoo-Dinger erinnert, diese, die man auch für die Hand hatte, diese ganz lang, diese
ja,
so
genau,
dünne richtig. Plastikdinger, ja, ja. Die man so um hatte, genau daran hat es mich erinnert. Weil ich jetzt nicht total verwirrt bin.
Genau. Und man geht jetzt an Bord der Maro, denn Baker hat irgendwie ein komisches Gefühl.
Genau. Und Trance findet ein Kinderfoto von Baker, auf dem sie rote Haare hat. Und die Unterhaltung, die dann kommt, die wird mich später verwirren.
Okay. Baker zeigt uns ja jetzt hier auch, wie das funktioniert mit ihren Haaren. Denn sie kann selbst und frei darüber bestimmen. Durch Nanobots, sobald sie sich eine Farbe ausdenkt und sich darauf konzentriert, ändert sich die Haarfarbe.
Genau. Sie werden lila und sie, was wir leider nicht sehen, ist, dass wohl kariert total interessant wäre. Und was ich interessant finde, ist, sie sagt in der Szene, dass ihr Vater meint, es wäre langweilig, immer dieselbe Haarfarbe zu haben und deswegen hätte er die Nanobots gebaut. Das hört sich für mich in der Szene so an, als hätte er das halt gemacht, als sie ein kleines Kind war. Hast du das auch so verstanden?
Ja, genau, richtig.
Okay, ich komme da später nochmal zu.
Okay. Genau. Und ja, sie kann die Haarfarbe wohl auch kariert ändern und plötzlich.
Bekas Gesichtsausdruck ändert sich mit einmal und er wirkt irgendwie besorgt. Und dann sagt sie, dass Trance schnell die Luftschleusen schließen soll, weil jemand die Datenbank durchsucht hat und sie wollen weg. Und dann öffnet sich aber die Tür und dann sehen wir den Typen wieder, der nach der Prügelei mit Beka ihnen gesagt hat, wo sie Sid finden. Und dann tauchen noch ein paar mehr Männer auf. Erstmal wird Trance mit so einer Art Taser-Alarm gelegt. Und dann sagt Sid auf, taucht Sid auch noch auf, nennt den zwielichtigen Typen Mick. Sag ich, weil ich den ab jetzt nämlich Mick nennen werde, um nicht ständig den Typen zu sagen. Und Sid meint, Beka hätte das Geld nehmen sollen. Das hätte für sie alle einfacher gemacht. Und während Beka noch ziemlich verwirrt schaut, wird auch sie getasert und kippt um.
Genau. In der nächsten Szene sehen wir dann, wie beide dort gefesselt sitzen. Die hat man also am Rücken zusammengesetzt und dann am Bauch irgendwie zusammengeschnürt. Also so typisch, wie man es früher im Wilden Westen irgendwie gemacht hat, vermutlich. So sieht's aus. Ja. Fehlt nur noch so ein Heuballen, der irgendwo im Hintergrund durchs Bild weht.
Ja, und Sid will jetzt auch noch mal wissen, warum sie denn jetzt wirklich da ist. Und Beka meint halt, ja, das hat sie ihm gesagt, wegen der Nachricht. Aber Sid meint, das glaubt er eh nicht, weil sie kommt ausgerechnet 2 Tage vor seinem großen Abschluss. Und das auf eine Nachricht, die 3 Jahre alt ist. Und dann will er halt noch mal diese Dateien haben. Und dann meint Beka ja, selbst wenn sie wüsste, was er meint, wird sie es ihm nicht geben. Und Sid, ja, denkt jetzt als nächstes, ja, okay. Es geht nicht nur darum, dass sie mehr von mir haben will. Irgendjemand anders hat ihr ein besseres Angebot gemacht, weil das sagt er dann zu ihr. Ja, und langsam ist Trance nicht mehr so lustig drauf, weil die meint, dass sie langsam das Gefühl hat, der Freund von Bekas Vater sei ein Krimineller. Ja, und Sid meint, nö. Aber Bekas Vater sei ein Krimineller gewesen. Und ihre Lebensgeschichte, die hätte ja glatt aus dem Groschenroman kommen können, weil ihr Vater sei Drogenkurier und flashabhängig gewesen. Was Beka verdammt wütend macht, weil sie meint halt, ihr Vater wäre nie auf Flash gewesen. Und Sid meint halt nochmal, naja, das sei halt die Sicht eines Kindes auf ihren Vaters, auf ihren Vater. Und mich erinnerte auch die Szene wieder an die Folge mit Rafe, also mit Bekas Bruder, weil Rafe hat ja eine Andeutung gemacht, dass er ja ein Problem hatte mit seinem Vater. Da ich mich halt schon an diese Folge da erinnern konnte, als ich die Folge damals mit dem Bruder gesehen habe, habe ich gedacht, na, ob er auch die Flash-Abhängigkeit anspielt.
Ja, es kann natürlich sein. Wie hast du das verstanden?
Was genau?
Ja, mit dieser Abhängigkeit. Oder glaubst du, dass auch später, dass Sid und der Vater von Beka diese Droge erst selbst erfunden haben?
Also ich glaube definitiv, dass er von Flash abhängig war. Auch wegen dem Gespräch, was wir ganz am Ende mit Trance und Beka noch haben werden. Ob das tatsächlich so ist, dass sie das erfunden haben oder nicht, na, es ist schwierig einzuschätzen. Selbst, also ich habe da auch explizit nochmal geguckt in den Wikis und ich finde halt keine Info, ob das tatsächlich stimmt oder nicht, weil selbst da steht ja letztlich nur, in der einen Quelle steht, meine ich, tatsächlich, sie waren es, in der anderen steht angeblich oder dass es Dings Sid gesagt hat. Es ist schwierig, weil die Art und Weise, wie er es sagt, ist ja so von wegen so relativ enthusiastisch, nicht das richtige Wort, aber er meint ja so, wir haben Flash erfunden, aber das kann man, so wie er das sagt, hätte das halt ja auch einfach so gemeint sein können wie, er war halt so abhängig davon. Wobei, da er gesagt hat, wir und nicht ich und ich davon ausgehe, dass Sid niemals Flash genommen hat, könnte es tatsächlich auch wahr sein. Ich bin mir da echt nicht sicher. Jetzt habe ich hier so viel geredet.
Kann sein, aber so genau wird uns das auch nicht mehr gesagt irgendwie. Naja, man wird sehen, wie es vielleicht später nochmal aufgegriffen wird, zu einem späteren Zeitpunkt. Sollte man nur in Erinnerung haben, bevor uns da wieder was anderes erzählt wird, wie mit der Beerdigung.
Ja, aber wie gesagt, ich bin absolut davon überzeugt, dass Ignatius auf Flash war. Irgendwann.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall scheint er ja immer noch irgendwie bei klarem Verstand gewesen zu sein. Also die Droge scheint ihn jetzt nicht komplett aus dem Leben gebeamt zu haben. Aber gut, er hat ja noch einen genialen Einfall gehabt. Das erfahren wir ja später noch.
Genau.
Jetzt sind die beiden wieder in diesem Penthouse, das wir vorhin erwähnt haben. Beka kommt dazu. Trance war schon da und Beka hat man offenbar noch ein bisschen verprügelt hier oder versucht, Informationen aus ihr rauszubekommen.
Ja, also man sieht halt, dass er einen aufs Maul bekommen hat Und weil sie blutet halt. Sie genau. denkt dann auch erstmal, Trance möchte ihr Wodka bringen, aber eigentlich möchte sie ihr nur was zum Desinfizieren bringen.
Ja, Beka sagt hier auch nochmal, dass ihr Vater auf gar keinen Fall irgendwie Drogen genommen hätte. Das glaubt sie nicht. Und ja, also sie zweifelt das Ganze stark an.
Ja, aber sie wirkt auch irgendwie am Ende der Szene so ein bisschen nachdenklich. Ja, also vielleicht rumort es da schon ihr.
Ja, vielleicht. Aber für mich war es, wie gesagt, sehr vorhersehbar, dass ja, Sid hier nicht ganz richtig spielt. Also von Anfang an war mir das irgendwie klar.
Also ich glaube, das war mir auch damals klar, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. So war es halt einfach so, ich wusste es noch zu toll.
Ja, dann wieder an Bord der Andromeda. Dylan hackt hier offenbar in so einer Konsole irgendeinen Plan aus und dann ist so ein ganz witziger Moment, dann taucht Trev plötzlich hinter so einem Pfosten auf und erschreckt Dylan. Das macht er scheinbar öfters. Ja, Dylan sagt auch, oh, ich wäre so froh, sie würden das nicht jedes Mal wieder tun. Ja, vor allem, der kommt nicht einfach um die Ecke gelaufen, sondern es wirkt so, als würde er seitlich irgendwie um die Ecke kommen und sich einfach nur so dahinstellen.
Ja, aber vielleicht ist das so einfach so, weil die Magog, die sind ja nun mal Jäger, sich so bewegen, aber es ist halt trotzdem so, ja, irgendwann fällt Dill mit dem Herzanfall tot um.
Genau. Dill hat, wie gesagt, irgendeinen Plan. Er erzählt Raffles auch davon und der denkt erstmal, jetzt wird irgendwas Illegales passieren. Und genau das ist auch der Fall, aber mit anderen Hintergedanken.
Ich glaube vor allen Dingen, ganz davor denkt ja auch noch, dass Dylan einfach abhauen wird. Ich denke mir so,
Hallo, das ist also Dylan.
Es ist ein Schiff, warum? Nein.
Ja, eben.
Ja. Aber er denkt, der Dylan hat wohl wieder einen Plan, aber erzählen sie mir einfach nicht.
Genau. Ja, dann wieder zurück zu Beka auf den Planeten. Die hat man mal wieder abgeholt zum Foltern oder um halt Informationen aus ihr rauszubekommen. Und jetzt findet nochmal so ein Gespräch zwischen Sid und ihr statt. Und ja, aber Beka will immer noch keinerlei Informationen geben, weil sie ja auch keine Informationen hat.
Ja.
Und ja, im Laufe des Gesprächs möchte Sid jetzt auch Beka diese Droge Flash verabreichen.
Genau, sie kriegt da erstmal so ein schickes Gestell auf den Kopf.
Ja, das und, fand ich schwachsinnig wieder, das Ding. Also man hat diese Requisite extra gebaut und benutzt sie jetzt einmal. Vielleicht sehen wir die nie wieder. Und was das Alberne ist, zwei von diesen Handlangern hätten die auch einfach das Auge aufhalten können, oder?
Ja, aber ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, das ist so ein toller Effekt. Der erinnert mich halt auch irgendwie an so andere Sachen, wo du halt irgendwelche Sachen auf den Kopf geschnallt kriegst. Ich glaube, das war so zu der Zeit.
Ja, das Ding sieht toll. Vor allem in der Nahansicht überhaupt nicht so aus, als würde es irgendwas bewerkstelligen.
Ja.
Das ist der Abstand. Also das Ding soll einfach irgendwie die Augenlider nach oben halten. Das soll das Ding tun, aber das hat so einen riesen Abstand zwischen Auge und diese Apparatur.
Vor allen Dingen ist das Teil auch riesengroß. Also ja. Das ist es ja auch. Es ist ja, als wenn man ihr so einen kompletten Käfig auf den Kopf setzt und im Endeffekt, mal abgesehen von, es könnte irgendjemand einfach machen, hätte es auch ein anderes, kleineres Teil gemacht.
Ja,
aber
oder halt zwei Finger von den Handlangern.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie war, dass man im ersten Moment, wenn sie das Ding aufhat, denkt, es ist irgendwas anderes und man will ihr irgendwie da gucken ja auch so Stangen noch so ein bisschen an den Seiten raus, dass man denkt, die wollen ihr jetzt was in den Kopf bohren oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, es wirkt ziemlich merkwürdig. Ja, und Sid sagte ja auch nochmal deutlich, er denkt, dass sie erpressen will und alles. Und mal davon abgesehen, dass er ihren Preis und alles wissen will oder ob sie Rache will, dann fängt er ja an mit der ganz miesen Tour, indem er ihren Vater schlecht macht und indem er auch darauf pocht, dass sein Vater halt nicht das war, was sie dachte und vor allen Dingen über sie schlecht gedacht hat. Dass er sie halt nicht als ihr eigen Fleisch und Blut bezeichnet hätte, sondern als Klotz am Bein und sie wäre weniger wert als ein Tropfen Benzin beziehungsweise Treibstoff. Und ja, ich glaube auch, das ist alles dazu da, damit sie sich vielleicht doch überlegt und was sagt. Und ja, bringt nur alles nichts. Und dann erklärt ihr nochmal schön, was Flash mit einem macht und dass Flash einen halt so abhängig macht, dass nach dem zweiten Tropfen man halt alles verkaufen würde, nur für den nächsten Kick. Und tropft ihr dann das ins Auge, wobei man wirklich das Reintropfen nicht sieht, sondern man sieht, wie der Tropfen fällt und dann sieht man so eine milchig weiße Abblende so.
Ja, genau. Ich habe mir die Szene gerade nebenbei nochmal angeguckt und von der Konsistenz der Milch ist auf jeden Fall keine Haarmilch. Also das ist ein bisschen was dicker, flüssigeres. Vielleicht tatsächlich direkt aus dem Euter.
Aber ich muss auch sagen, also als ich die Folge zum ersten Mal jetzt wieder geguckt habe, hatte ich diese Trivia mit der Milch auch nicht gelesen. Und ganz am Anfang, wenn er die Flasche aufmacht, wirkt es auch so dunkel und dickflüssig, dass ich mich gefragt habe, ob das Tippex ist.
Stimmt, hätte auch sein können oder irgendwie so dickweiß oder so. Ja, sie hat das jetzt verabreicht bekommen, man wirft sie dann in Anführungszeichen wieder zurück hier in diese Suite oder dieses Penthouse. Dort ist Drance immer noch, mit der hat man offenbar nichts gemacht, also die sitzt einfach die ganze Zeit nur da rum und ja, jetzt ist Beka auf einem Trip.
Genau, die ist absolut zappelig, redet die ganze Zeit und schnell, teilweise machen die Sachen irgendwie ja noch Sinn, aber das meiste ist mehr so wirres Zeug und man sieht auch erstmal ihre Augen nicht wirklich. Also eine Szene kann man es, finde ich, ganz leicht erahnen, aber vor allen Dingen Trance sieht es ja nicht. Die macht sich einfach nur Sorgen und weiß nicht, was mit ihr los ist.
Hat dich das Schauspiel hier überzeugt?
Für einen Flash-Trip vielleicht schon. Wenn sie jetzt irgendwas anderes genommen hätte, da hätte ich es vielleicht irgendwie zu aufgedreht gefühlt.
Ja, mir kam das alles ein bisschen zu trüber vor, vor allem, wenn man diese anderen Typen eben gesehen hat, die das auch hatten und die nicht so extrem aufgedreht waren. Deswegen, ich sagte, es kann sein, dass es jetzt das erste Mal ist, dass sie sich noch nicht an die Droge gewöhnt hat, aber ich fand das die Darstellung hier doch ein bisschen zu viel Overacting irgendwie. Also sie hat schon ein bisschen aufgefahren hier.
Ja, also ich glaube es ist ja bei Drogen dann auch irgendwann so, dass die Wirkung nicht mehr so lange anhält. Die Frage ist halt, ob diese Trübung im Auge vielleicht auch einfach, also dass das Zeug bei denen nicht mehr so wirkt, aber man es halt noch sieht. Und die Typen von ganz am Anfang, die waren ja zumindest aggressiv und der Typ hat immer so dämlich gelacht und so. Also es war nicht so extrem wie bei ihr, aber vielleicht ist in deren Kopf auch einfach nicht mehr genug los, weil wir haben ja gehört, das steigert ja auch deine Denkfunktion. Ich habe das Gefühl, sie hat quasi ihr Geist schnell von einem Gedanken zum nächsten und vielleicht funktioniert das auch einfach nicht mehr, ja, weil du halt irgendwann durch bist. Also ich meine, wenn du Kristin nimmst, siehst du ja irgendwann richtig scheiße aus. Keine Ahnung, wie das Zeug dann noch wirkt. Aber ja, dass es vielleicht auch tatsächlich daran liegt, dass es eben einfach das erste Mal ist. Und da ja scheinbar Beka noch nie überhaupt irgendwas genommen oder getrunken hat, wie wir von ihr ja auch erfahren. Was ich halt finde, ist, was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass sie halt einerseits so extrem aufgedreht ist, aber sie andererseits auch irgendwie so klar ist. Sie weiß ja genau, was mit ihr ist und alles und sie sagt dann relativ klar damit einmal so, ich trinke nicht, also ich meine, sie ist dabei immer noch hektisch, aber ich trinke nicht, ich schnupfe nicht, ich nehme gar nichts, ich nehme keinen Flash, nichts, dass sie halt so diesen Gedankengang dann, den ich irgendwie relativ klar finde, halt führen kann. Also deswegen auch mein Zögern, keine Ahnung, ob das vielleicht für Flash normal sein soll und so gewollt ist. Prinzipiell wirkt es ein bisschen merkwürdig. Und auf der einen Seite drüber und auf der anderen halt so, ja, so als wenn sie gar nicht so drauf wäre.
Ja, richtig. Also sie beruhigt sich ja auch relativ schnell wieder, nachdem sie auch unter anderem Trance hier vorgeworfen hat, sie würde für ihn arbeiten, also für den Onkel. Und
ja, wegen der lila Haare. Und ich dachte so, ich habe vergessen zu gucken, ob es ein Übersetzungsfehler ist, weil sie hat ja gar keine lila. Also ich meine, Beka hatte lila Haare, aber Trance hat ja gar keine lila Haare. Irgendwie ja. Trance nimmt sie auch in den Arm und versucht sie zu beruhigen. Also, ja.
Genau.
Aber sie ist da halt, ja, vorher auch echt diese paranoide Phase zwischendrin, wo sie Trance angeht, fand ich halt auch echt krass. Ich so dachte, okay, wann sind wir denn hierhin abgefahren?
Genau, dann schalten wir zurück auf die Andromeda und hier wird das Schiff erstmal ordentlich durchgeschüttelt. Und Tier ist offenbar ein bisschen verzweifelt, denn Harper gibt mal wieder dumme Sprüche von sich. Und ja, Dylan ist offenbar weg. Harper meint, ja, dann hol doch Tier her, der kann das auch. Ja, der ist aber auch weg.
Ja, vor allen Dingen Tier brüllt dann richtig so, er ist auch weg und geht von der Brücke. Also es war auch so dieses, ja, das ist irgendwie schade. Alle sind weg und Harper merkt's nicht.
Genau. Und dann ist das, glaube ich, auch relativ schnell wieder zu Ende. Man schaltet wieder zurück zu Baker und Trance und die fummeln an so einer Konsole rum. Und dann kommt noch mal einer von diesen Lakaien rein, von dem Sid. Das ist, glaube ich, der Typ, den du eben auch namentlich genannt hast. Den habe ich auch schon wieder vergessen, den Namen.
Mick.
Genau.
Aber ich würde gerne einmal kurz noch ein Stück zurückhüpfen in der Penthouse-Szene.
Okay.
Und zwar, nachdem Baker mal endlich ihren komischen Handspiegel runtergenommen hat und wir sehen, okay, sie ist wieder drunter. Also sie sagt vorher in der Szene davor, im Penthouse hat sie noch irgendwas gesagt. Da hatte sie so eine Eingebung, das hatte ich vorher nämlich vergessen. Und sie meinte dann noch so, okay, ohne ihre Flash-Superkräfte muss sie sich auf ihre menschliche Intuition verlassen. Aber man merkt, da ist irgendwas und sie arbeitet dran. Genau, und wie du gesagt hast, versuchen sie da an der Konsole was zu machen und dann kommen auch schon Mick und die anderen rein. Und ja.
Genau, Baker und Trance diesmal im Bund dürfen die verprügeln. Mal wieder.
Was mir aufgefallen ist, Trance, wenn die sich den Typen dann von hinten mit dem Schwanz schnappt, sie schlägt den Schwanz dem einen Typen um den Hals, da sieht sie nicht aus wie unsere niedliche kleine Trance, sondern sehr ernst, sie weiß genau, was sie tut. Und wenn sie den jetzt umbringen würde, würde mich das sowas von nicht überraschen, so wie sie aussieht in der Szene.
Ja, stimmt, sie hat so einen richtig fiesen Gesichtsausdruck drauf. Auf jeden Fall werden die drei jetzt schnell wieder nach außen, also außerhalb der Tür buxiert und dann wird die Tür auch von innen erstmal versiegelt.
Genau, und irgendwie wollten sie sich die Com-Geräte holen und ich glaube, das ist auch das, was sie dann später nämlich in der Hand hat, so ein Com-Gerät.
Ja, es kann sein.
Dann sind wir wieder auf der Andromeda und auf dem Kommandodeck, wo der Sturm inzwischen immer weiter, also immer schlimmer wird. So, Tier hat jetzt beschlossen, sich zum Captain auch zu schwingen, weil er sagt zu Romy, ich übernehme jetzt das Kommando, schwingt sich auf den Pilotensessel und dann geht leider die Tür auf. Den Rev und Grask kommen rein. Tier will halt wegfliegen und Dylan nennt ihn dann so Captain Anasazi.
Genau.
Ich finde, das wirkt auch so spöttisch.
Offenbar hat man das auch gar nicht mitbekommen, dass der Captain inzwischen längst wieder gelandet ist. Ich weiß nicht, ist das Hangardeck direkt hinter der Brücke? Also das dauert ja vermutlich ein bisschen, bis man da wieder ankommt, oder?
Ja, an sich schon. Aber wir sehen ja auch nicht die Landung. Und wie viel Zeit vergangen ist, seit Tier von der Brücke gestürmt ist und jetzt wieder da ist. Weil es vergeht ja auch die Zeit. Also mir ist zum Beispiel auch nicht aufgefallen, wie lange Baker und Trance ja scheinbar weg sind. Wir erfahren ja gleich noch, wie lange die tatsächlich schon weg sind. Also vielleicht ist da viel mehr Zeit vergangen. Und Tier war dann halt auf der Bühne. Dass die Andromeda nichts gesagt hat, finde ich aber auch irgendwie seltsam. Aber ja, das fand ich auch seltsam, als Tier beschlossen hat, Captain zu werden. Also ich meine, gut, er hat nicht gesagt, er wird Captain, aber dass er das Kommando übernimmt. Und ich denke mir so, und er denkt wirklich, dass Romy das zulässt?
Ja, stimmt schon. Hier stand auch wieder einer dieser Androiden hinten an so einer Konsole. Und wie gesagt, das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig, denn wir haben ja erfahren, die Androiden werden von Romy beziehungsweise der Andromeda gesteuert. Richtig?
Mhm.
Genau. Warum stehen die Androiden also an den Konsolen und die Andromeda steuert sich selbst mit einem Androiden?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so eine Art Vorrichtung vielleicht auch einfach ist. Das ist so bestimmte Sachen, dass die das Schiff einfach nicht alleine machen kann. Außer vielleicht, es gibt irgendwie so eine, Kommando oder so vom Captain, was das halt vielleicht in Kraft setzt, wenn irgendwas Bestimmtes ist, wenn die Crew komplett vom Schiff wäre oder so. Aber ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass man der KI halt einfach nicht das komplette Schiff überlassen will, sondern sagt, ja, okay, natürlich kann sie steuern mit den Androiden, aber ich finde, es macht immer noch einen Unterschied, ob sie erst den Androiden, den man ja auch ausschalten könnte, dahin schickt oder ob sie es einfach schiffsintern macht.
Ja, wir haben ja auch in alten Folgen schon erfahren, dass sie auch einfach so das mit Gedanken alles steuern kann, also ohne, dass da ein Androide steht. Das haben wir ja auch schon erfahren. Ja, deswegen wirkt das ein bisschen merkwürdig, wenn die da stehen und die Andromeda sich selbst steuert mit sich selbst.
vielleicht kocht er auch gerade einen Kaffee. Nein, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich haben die nicht so drüber nachgedacht oder haben sich gedacht, es sieht sonst ein bisschen blöd aus, / haben nicht drauf geachtet, so wie mit der Beerdigung, dass das irgendwie ein bisschen merkwürdig ist.
Ja, schon.
Also beim Slipstream kann ich es ja nachvollziehen, dass den jemand machen muss.
Ja.
Ich meine, das könnte ja auch kein Android machen. Ja, bei dem anderen.
Ja, ein bisschen mysteriös. Auf jeden Fall hat der Captain und Rev haben jetzt diesen Typen da dabei, der ihnen diesen, wie hieß dieses komische Teil, das er geklaut hat?
Neutrinumdämpfer. Beziehungsweise das war irgendwie, da hat er ihnen was Defektes scheinbar verkauft.
Genau, richtig. Und ja, man tut ihn damit jetzt quasi indirekt erpressen, indem man sagt, ja, hier, sie sind jetzt alter an Bord und lässt ihn mal ein bisschen Angst spüren, wenn das Schiff durch diesen, was war es für einen Sturm, da draußen durchgeschüttelt wird.
Mist, ich wollte gerade Solarsturm sagen, aber ich...
Egal, einfach so ein Sturm halt.
Ein Sturm.
Genau, der wird auch relativ schnell weich und dann kriegt man das auch hin. Und dann sind wir ja, glaube ich, wieder auf dem Planeten zurück.
Genau, dann sind wir mal wieder in Sids Büro. Da kommt nämlich Mick rein. Wie ich geschrieben habe, kommt Mick in sein Büro. Also nee, es ist noch nicht seins. Stört auch erstmal schöne Besprechung. Und ich habe mich gefragt, na, redet er da mit den Leuten? Quantum Leap hätte ich fast gesagt, irgendwas mit Quantum. Und ich denke so, hat der nicht geklopft? Kommt der da einer rein und redet von der bunten und der Blonden, die sie ausgetrickst und sich verbarrikadiert haben? Und Sid freut das ja auch so gar nicht, dass der da reinkommt. Ich habe mich gedacht, ja, Mick ist nicht intelligent.
Nee, ja. Ziemlicher Vollpfosten, genau wie die anderen Helfer dort auch.
Typische
15 Bösewichte. Ja.
Einer von denen scheint übrigens Willy zu heißen. Habe ich gerade im Transkript an der Seite gesehen. Ja, Willy und Mick sind alle nicht so leuchtend. Aber Sid geht jetzt erstmal auf Seite und erklärt Mick ganz genau, was er jetzt zu tun hat. Weil jetzt hat mal der Sid einen Plan. Welchen erfahren wir erstmal nicht, sondern sind dann wieder im Penthouse. Und da will Baker halt wissen von Trance, wann sie los sind. Und das war vor etwa 5 Tagen. Die sind also ein bisschen spät dran für den Sonnensturm und wissen das jetzt auch schon.
Ja,
und genau. Trance hört an der Tür auch, dass die Kerle zurückkommen. Und Baker meint, ja, sie braucht noch einen Moment. Und dann hat sie halt so einen kleinen Kasten, ich habe es Fernbedienung genannt, in der Hand. Das war wahrscheinlich dieses Kommgerät. Ja, und die schießen dann erstmal die Tür auf, die explodiert bald. Mick und seine Leute kommen rein. Baker drückt einen Schalter auf der Fernbedienung und dann schnappt sie sich Trance und springt mit ihr aus dem Fenster.
Genau, richtig. Die anderen laufen auch hinterher, gucken dann aus dem Fenster, so eine typische Szene, wie man so häufiger hat, wenn Leute aus dem Fenster springen. Und die beiden sind jetzt auf der Maru gelandet und können dort offenbar erstmal fliehen.
Aber ich finde, so typisch waren die gar nicht, weil normalerweise rennen die ja dann immer schnell hinterher, gucken runter und gucken doof. Aber eigentlich gehen die ziemlich lässig hin. Mick lacht auch und dann meldet er sich bei Sid und sagt, ja, es war kinderleicht und es sei quasi alles nach Plan abgelaufen.
Ja, dann ist diese Szene auch schon beendet.
Wir sehen Tier bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Schlecht gelaunt sein und an der Treue von anderen Leuten zweifeln.
Genau, das macht er ja inzwischen fast jede Folge. irgendwie sagen, dass die Leute irgendwie nicht treu sind und dass die jetzt vermutlich wieder in den alten Job zurück sind ist und hier mit Onkel Sid jetzt irgendwie Larifari macht.
Genau, weil ihr Schiff ist wieder auf Vordermann und ich habe mich gefragt, okay, die haben kein Geld für die Andromeda, wie hat sie denn bitte die Maru fit gemacht, aber okay. Sie hat jetzt Waffen an Bord. Warum hat sie Waffen und die Andromeda nicht so viele? Aber okay, denk mal nicht mal da. Ja, also Tier denkt, dass er kann sich das halt gut vorstellen, dass es ausgenutzt hat und wie du sagst, wie er in ihrem alten Beruf arbeitet. Und Dill meint dann so, das würden sie tun. Und Tier meint, ja, aber nicht ohne Vorwarnung. Und daraufhin lächelt Dylan und ich denke mir so, okay, das findest du also gut. Also ja, ich weiß, was er meint und damit hat er ja nicht Unrecht, aber ja.
Ja, also typische Tierszene wieder. Immer nur zweifeln und mies gelaunt durchs Schiff laufen und Leute nerven. Naja, dann sind wir ja auch wieder zurück an Bord der Maru. Und hier entdeckt er jetzt Baker, was das Geheimnis ist.
Genau, sie reißt sich ein Haar aus und legt es auf den Scanner, was Trance irgendwie verwirrt. Und Baker erzählt halt, dass was ihr halt so durch den Kopf gegangen ist. Sie geht halt nochmal so alles Mögliche durch, dass die beiden halt Partner waren und dass sie die Maru zusammengebaut haben und dass sie ständig Pläne geschmiedet haben, um reich zu werden. Und dann kam halt so ein ganz besonderer Deal. Und das sollte auch ihr Hauptgewinn werden. Aber irgendwas ging da schief. Baker und ihr Vater sind nach Sigma, also das Ding hieß nicht nur Sigma, ich konnte immer nur Sigma verstehen, weil Baker so schnell geredet hat, finde ich. Und ja, die sind nach Sigma geflogen, um Sid abzuholen. Weil sie sind im Prinzip bloß angekommen und dann sind sie relativ schnell wieder weggeflogen. Ohne Fracht, ohne Geld und vor allem ohne Sid. Und was halt noch interessant war, und das ist die Szene, auf die ich zurückkommen will, dann erzählt sie, dass ihr Vater anschließend die Nanobots für ihre Haare gebaut hätte. Und das wird halt später dann auch nochmal komisch, weil ich dachte, naja, okay, vielleicht war sie da ja noch jünger, aber kann sich trotzdem dran erinnern. Aber dann Sid erzählt später auch nochmal was zu der Geschichte. Und dann habe ich halt einfach so den Eindruck, da kann Baker kein Kind mehr gewesen sein, weil so lange eigentlich kann das nicht weg gewesen sein, weil dann war ja Sid ist ja nie wiedergekommen. Und also das kollidiert für mich mit der Szene weiter vorne, wo sie von ihren Haaren erzählt, wo es ja wirkt, als wäre sie ein Kind. Also irgendwie ganz merkwürdig. Und dann sehen wir halt, dann lädt sich quasi ja diese Datei und wir sehen so ein Video, so aus der Ego-Shooter-Perspektive oder Ego-Perspektive. Ja, wir hören nur Bekas Vater. Man sieht Schwerelosigkeit und Leichen. Er ruft immer nach Sid. Ja, und dann sieht man auch Sid und erfährt, was da so passiert ist.
Genau, das ist ja auch so ganz verstanden habe ich gar nicht, was die überhaupt da getrieben haben. Also ist irgendwas auf jeden Fall gehörig schief gelaufen offenbar. Und Sid hat den Vater, den Ignatius, dann verraten. So habe ich es verstanden.
Nee, aber ich habe es anders verstanden. Ich habe es halt so verstanden, irgendjemand hat sie verraten. Und der hat die dann halt umgebracht vom Zoll da wohl in Sigma, weil die halt 10.000 Tonnen Flash wohl schmuggeln wollten und ja, daraufhin hat er für sie beide quasi alle ausgeschaltet und dann waren die halt tot. Und dann flackert es ja mit einmal so und statt der Übertragung sehen wir ja dann den guten Sid in Echtform, der jetzt mit Baker quatscht. Und das er dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, dass er jemand im Zoll gesteckt hat und man würde wohl auf Sigma Drogenschmuggler zur Ader lassen und darauf hatte er halt so gar keinen Bock und
Ja, das ist richtig, genau. Aber er steuert jetzt die Maru offenbar auch fern irgendwie und genau in so eine Sonne hinein. Baker ist aber ein bisschen gewitzt, die kennen wir ja inzwischen und die hat natürlich Vorbereitung getroffen, die hat das schon geahnt und hat vorher schon Briefe fertig gemacht und die ganze Wahrheit an alle Nachrichtenagenturen oder alle Behörden irgendwie gesendet. Und
ja, sie hat ja auch irgendwie an Gerichtshöfe und so verschickt und wenn sie stirbt, wie auch immer, dann werden die Daten geöffnet. Und Sid meint ja erstmal, das kannst du dir doch gar nicht leisten. Ja, aber Sid hat sich ja, wie wir sehen, einen eigenen Bock geschossen.
Ja, genau, der hat diese Kreditkarte, diese runde Kreditkarte, ja, die so leuchtet, Baker vorhin gegeben und sie dürfte sich damit alles kaufen, machen, was sie will. Und genau damit hat sie das vermutlich auch bezahlt.
Genau, also das sagt sie letztlich auch ziemlich genau, weil sie hält sie auch so hoch und dann meint sie so, geht alles auf mich, so wie er das vorher gesagt hat und das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Und jetzt geht Sid ja mit ihrem Deal ein und sagt, okay, sie bleibt am Leben, aber niemand wird jemals diese Dateien sehen. Und Baker meint noch, ja, er soll ihr ein langes Leben wünschen und dann gibt er die Maru frei. Ja, und sie können wegfliegen.
Dann haben wir hier so einen Star Trek Discovery Moment. Niemand wird jemals mehr davon reden und keiner darf mehr erzählen.
Naja, aber das ist doch harmlos im Vergleich. Und irgendwann wird ja auch darüber geredet. Ja. Weil das Ding ist ja, irgendwann stirbt Baker ja.
Ja, genau.
Nur wird Sid wahrscheinlich vor ihr sterben und dann kann es ihm egal sein.
Genau, richtig. Naja, gut. Das Problem ist hier an der Stelle erstmal ein bisschen so lala gelöst und wir sind dann wieder zurück an Bord der Andromeda und hier ist Dylan gerade mit Tier unterwegs und der ist immer noch am Meckern.
Ja, sie ist schon 36 Stunden überfällig. warum hält sich Dylan einseitig an der Abmachung, bla bla bla. Aber dann kommt Romy und sagt, hier ist ein Funkspruch und Beka bittet um Landeerlaubnis.
Genau. Tier guckt ein bisschen doof aus der Wäsche mal wieder. Also das kann er ja in den letzten Folgen sehr gut. Und fängt der Mann nicht selber mal irgendwie an sich zu zweifeln? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube, der ist einfach so voller Misstrauen für alles und jeden. Ich glaube auch nicht, dass das typisch für Nijiana ist, sondern ich glaube, das liegt einfach so an diesem Pharah, der ist einfach, der kann niemandem trauen. Der geht auch immer von sich aus.
Ja, ist richtig.
Und das ist halt so schlimm, wo ich mir denke so, ey Junge, es sind nicht alle wie du. Und nur ich meine, gut, er sagt zwar, ja, er wollte sie vorwarnen und das mag vielleicht sogar stimmen, ich glaub's nur irgendwie nicht, aber nee.
Ja, stell dir mal vor, die wären an Bord alle so miesmuschelig drauf wie er dann.
Ja. Und doof ist er halt auch. Also, das ist mir in der Folge aufgefallen. Ich muss das jetzt einfach nochmal rausholen. Romy, ich übernehme jetzt das Kommando. Sorry. Nein, Junge. Bestimmt nicht.
Ja, naja. So eine typische Tierszene. Ich glaube, es war noch nicht die letzte Szene, die wir diese Art in den nächsten Folgen gesehen haben.
Ja.
Naja, und dann sind wir auch schon kurz vor dem Ende. Es gibt noch ein Gespräch zwischen Beka und Trance auf dem Aussichtsdeck.
Diesmal guckt sich Beka den Sturm an, wenn Trance zu ihr kommt. Ja, Beka redet über ihren Vater und im Gespräch, finde ich, da merkt man halt ganz deutlich, davon abgesehen, dass sie ihn vorher schon mal als Drogenjunkie dann doch bezeichnet hat. Ja, wenn sie halt an ihn denkt, dann denkt sie immer an das Ende, wie es war, und obwohl sie es nicht will. Und dann meint sie halt so, dass sie halt versucht, sich klarzumachen, dass es nur ein paar Jahre eines langen Lebens machen, und erzählt halt, wie es vorher war und dass er vorher anders war. Und ich glaube, an der Stelle gesteht sie sich einfach ein, dass halt das, was mit ihm passiert hat, woran es halt lag. Wenn sie es nicht vorher, ist ihr schon klar war, weil sie es sich einfach nicht eingestehen wollte.
Ja, genau. Naja, und dann sind wir am Ende.
Noch ganz kurz, Trance sagt dann ja auch nochmal, dass mit seinem Eigenfleisch und Blut, was Beka wiederholt, das ist quasi so, bevor sie wieder auf den Sturm ging, der Abschluss, also das kam jetzt, das hat jetzt für den Rest der Serie, glaube ich, gereicht.
Ja.
So oft, wie sie es gesagt haben.
Ja, stimmt, reicht für eine ganze Staffel. Naja, ich glaube, heute bist du mit deinem Fazit dran.
Ja, ich habe auch eben schon überlegt, so, ich glaube, ich war dran. Ja, okay, ich war dran. Ich möchte erstmal sagen, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass das tatsächlich bisher, abgesehen vom Piloten, die einzige Folge ist, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Nicht nur wegen John Delancey, mit Sicherheit auch, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil mir halt wirklich diese Flash, ich wusste noch echt, da ist Flash, und dass wir so viel Schlechtes über ihren Vater erfahren, eben auch, dass Sid nicht der nette Onkel von nebenan war und dass er eigentlich noch irgendwie eine andere Identität hatte. Und also da ist echt viel hängen geblieben. Aber und auch wenn da so viel hängen geblieben ist, ist das jetzt keine Folge, wo ich sage, oh, die ist so richtig toll. Nee, sie ist hängen geblieben. Aber die ist für mich eher so Mittelmaß. Ich finde 10 auf jeden Fall nett auf der Maro, wollte ich gerade sagen, auf dem Planeten, wenn die beiden feiern gehen und auch wie sich Trance freut und die Sache mit den Haaren, die ist zwar auch eine von den 10, an die ich mich noch erinnern konnte. Ich fand aber zum Beispiel irgendwie so die Szenen auf der Andromeda, die hätten mir jetzt nicht gefehlt. Die waren ja an sich auch bloß, ja, weil man die Andromeda ist meiner Ansicht nicht ganz weglassen konnte. Also meine Ansicht ist, dass sie nur dafür da waren. Und ich weiß halt auch echt nicht, was ich noch groß sagen soll. Es war für mich Mittelmaß, nicht.
Ja, also mich hat die Folge, und das mag ich fast gar nicht sagen, John Delancey, natürlich, den sieht man gerne, aber der hat jetzt auch nicht unbedingt die Folge hier aus dem Trick gerissen. Ja, ich glaube, er kann auch mehr irgendwie schauspielerisch, und das haben wir ja auch schon gesehen. Ja, was mich jetzt besonders gestört hat, die Folge hat mich einfach gelangweilt. Also es passiert irgendwie so wenig. Man sieht zwar viel, aber die Szenen wiederholen sich immer wieder. Also immer wieder dieselben Vögel, die irgendwo reinkommen, jemanden verprügeln wollen. Und ja, diese ganze Story wirkt irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, auch mit diesen 3 Jahren sind vergangen und du kommst jetzt genau 2 Tage vor diese Fusion oder das war mir alles so ein bisschen zu. Wir haben schon schlechtere Folgen gesehen, aber auch bedeutend bessere Folgen. Und da ich die jetzt nicht auf ein Level stellen will mit der Kinderfolge, ist es für mich auch eine mittelmäßige Folge.
Also ich sag mal so, selbst wenn du sie schlecht nennen würdest, wäre sie ja damit nicht. Also die Kinderfolge hätte ja tatsächlich einfach noch so einen Schritt nach unten verdient, weil sie so furchtbar ist. Was jetzt nicht heißt, dass ich sagen soll, gib ihr schlecht, so ist nicht. Aber ja, was du sagst, vor allen Dingen auch Tier. Es ist, als wenn man dreimal dieselbe Szene mit Tier gesehen hätte. Ist mir jetzt bei der Besprechung aufgefallen.
Ja, also auch diese anderen Szenen. Immer wieder kommen dieselben Vögel irgendwo zu Türen rein und sind mal wieder nur aus darauf, irgendwie jemanden hier vermöbeln zu wollen.
Ja, und vor allen Dingen, die haben da auch nicht so viele Leute, aber ich hätte mir auch so gedacht, so, warum kein anderer und warum ausgerechnet die Typen? Also, dass die immer wieder kommen, dass das dieselben sind, im Sinne von, okay, das sind dieselben, die für Sid arbeiten, dass die mal wieder kommen, macht ja noch Sinn, aber dass das dann ausgerechnet die sind, die da waren, ja, also. Und ich weiß auch nicht, muss ich ganz offen sagen, wenn ich mich nicht so gut an diese Folge erinnern könnte. Und wenn die für mich nicht so viel, so viel Erinnerung aufgeploppt wäre und mir das beim Gucken aufgefallen wäre, dann weiß ich nicht, ob die von mir überhaupt Mittelmaß gekriegt hat. Weil ich weiß, dass ich mich auf diese Folge einerseits gefreut habe, wegen John Delancey, weil ich dachte, oh, jetzt siehst du es nochmal irgendwie damals, was anders, jetzt guckst du dir das nochmal genauer an und wie war es denn jetzt eigentlich? Und hab dann gemerkt, oh, ich kann mich an so viel erinnern, aber andererseits wusste ich, es war die Folge, die ich irgendwie so fand. Es waren halt so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, okay, da kann ich mich dran erinnern, finde ich gut, aber
Naja, es ist einfach nichts Besonderes. Wie gesagt, wenn wir Daumen hätten, die wir ja nicht haben, das haben wir ja ganz am Anfang schon mitgeteilt, dann würde der vermutlich, also wie gesagt, wenn wir welche hätten, so nach schräg unten irgendwie gehen, also zwischen Mittel und schlecht. Genau. Aber wie gesagt, haben wir nicht, deswegen ist es eine mittelmäßige Folge.
Aber es war fast schon beruhigend irgendwie. Nicht, dass ich schlechte Folgen sehen möchte, aber ich habe die letzten Male gedacht, oh, ich kann doch nicht schon wieder eine Folge so gut finden. Ja, ist es doch auch mal wert, wenn wir wieder eine Folge haben, wo wir merken, ja, okay, es ist nicht alles so viel besser, weil es so überraschend ist, dass es besser ist, als man dachte. Also ich hatte da so leichte Zweifel an mir.
Ja, gut. Wie gesagt, es ist einfach so eine Folge, die kann man sehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass man hier irgendwie John Delancey so ein bisschen verheizt hat. Also ja, der Mann, der kann eindeutig mehr und ja, das Drehbuch hier, das war natürlich auch so ein bisschen irgendwie so dieser typische Bösewicht, der erst hier lieb Onkel macht und dann sich rausstellt, dass es einfach doch nur so ein Fiesling, so ein 0815 Fiesling ist, wie alle anderen Fieslinge hier auch 0815 nur sind. Ja, ist alles schon ein bisschen albern. Naja.
Vor allen Dingen, wenn ich mir dann auch so überlege, wenn du das mal in der Retrospektive dir die Nachricht von Sid anguckst. Deswegen habe ich das vorhin auch mit dem Klopfen da gesagt. Das ist halt so dermaßen gestellt. So, weil als ich das erste Mal geguckt habe, ist es mir also gar nicht so groß aufgefallen. Also ja, mir ist aufgefallen, mit Sicherheit, da hat einer geklopft und alles. Aber als ich es das erste Mal geguckt habe, habe ich bei der Szene halt noch gedacht, der war wirklich in Schwierigkeiten, hat diese Nachricht abgesendet und dann hat er später halt Glück gehabt und es ging ihm gut. Aber ab dem zweiten Mal gucken, war einem ja vollkommen klar, das war ein abgekartetes Spiel schon mit der Nachricht und dann fand ich die Sache mit dem Klopfer, es war nur noch billig. Und vor allen Dingen, was hätte er ihr denn sagen wollen, wenn sie da nach 3 Jahren ankommt, sagen, oh, ups, ich brauche die Datei, sonst werde ich umgebracht. Dann hätte sie doch trotzdem nachgefragt.
Ja, eben. Alles ein bisschen merkwürdig. Naja, lass uns einen Deckel auf die Folge machen.
Und ja.
In 2 Wochen dann etwas hoffentlich Besseres besprechen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe die Folge jetzt noch nicht gesehen. Das mache ich in den nächsten Tagen jetzt mal.
Ja, ich habe die irgendwie, auch wenn ich es nicht geplant war, als ich die das erste Mal geguckt habe, fing die so an. Ich habe sie nicht komplett geguckt. Ich meine auch, dass es Pax Magellan ist, die nächste Folge ist. Genau. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, wie ich sie finde im Moment. Ich musste dann nochmal so komplett sehen, weil ich habe irgendwie irgendwas gemacht und dann irgendwann hingeguckt, als die Folge schon lief.
Ah, okay.
Naja. Da habe ich sie wieder bewusst wahrgenommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie vorher wahrscheinlich irgendwie was an dem Klebebild gemacht, was ich dann manchmal ja so nebenbei mache, also keine Ahnung. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich sie dann tatsächlich finde.
Ja, werden wir erfahren, beziehungsweise ihr werdet es erfahren in 2 Wochen wieder. Deswegen sage ich an der Stelle danke, Ivy, und danke an unsere Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Tschüss.